Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und mit mir sind heute zum einen der Knobi dabei.
Moin.
Und zum anderen Niklas mal wieder.
Guten Tag.
Wunderbar, wunderbar. Haben wir das auch abgefrühstückt? Ja. Heute mal wieder zu dritt und das heißt vor allem eins, kurz bevor die Saison losgeht, wir machen unsere Season Predictions. Bevor das aber losgeht, fangen wir erstmal ein paar kleine News an. Da gibt es ja auch so ein paar. Zum einen würde ich sagen, Rashee Rice wird diese Saison wahrscheinlich spielen. Gerichtsverfahren ist erst für spät im Jahr angekündigt. Ich glaube, so im Dezember oder so hatte ich gelesen. Also wird uns diese Saison zur Verfügung
stehen. Jetzt nicht.
Ja, bitte.
Vielleicht habe ich auch, ist jetzt falsch im Kopf, aber ich habe heute Morgen erst gelesen, dass der legale Prozess, also der Prozess erst Juni 25 weitergeht.
Ach so, ja, das kann natürlich auch sein.
Ich habe nämlich noch heute Morgen noch eine Diskussion mitbekommen, dass er deswegen.
Ach so.
Aber. Ja,
umso besser. Also, oder was heißt umso besser? Ne?
Vielleicht aber auch ein bisschen.
Kann auch gut sein. Also, auf jeden Fall, diese Saison wird er spielen. Das ist soweit eigentlich. Außer, es kommen neue Vorwürfe oder neue Sachen ans Licht. Dann hat die NFL gesagt, behält sie sich weitere Schritte vor. Und das wird anders sein. Aber erstmal diese Saison. Wird der Gute wahrscheinlich, wird der Spieler auf jeden Fall den Chiefs zur Verfügung stehen, was nicht so verkehrt ist. Vor allem auch, weil Hollywood Brown zwar jetzt schon wieder beim Training dabei war, aber wahrscheinlich trotzdem die ersten ein, zwei Wochen verpassen wird. Dann das zweite Ding, und das ist wahrscheinlich sogar, es ist auf jeden Fall deutlich schöner. Creed Humphrey hat verlängert für 4 weitere Jahre. 72 Millionen, 18 pro Jahr, 52 davon garantiert und damit deutlich höher als der zweitbestbezahlte Center in der Liga. Knubi, deine Experteneinschätzung dazu, ist es zu viel oder ist es richtig? Was hältst du von dem Deal?
Es ist ein No-Brainer. Es ist komplett richtig, wenn man dem jetzt aktuell besten Center der Liga auch dieses Geld bezahlt, weil nachdem Jason Kelce jetzt weg ist, bin ich der festen Überzeugung, dass wir den besten Center haben und den sollte man am besten langfristig binden. Und Center bekommen jetzt ja auch nicht so viel Geld, deswegen finde ich, das ist ein No-Brainer, das musst du machen und daher auch komplett verdient.
Niklas, für dich habe ich dann eine andere Frage und zwar, ich meine, findest du, wenn du jetzt was komplett Konträres zu Knobi sagen willst, dann gerne auch noch davor, aber ich habe noch eine zweite Frage
für dich. Nee, ich kann mich nur anschließen.
Kannst dich nur anschließen. Glaubst du denn, dass das damit auch bedeutet, dass Trey Smith wahrscheinlich nicht bei den Chiefs verlängert?
Ja, wahrscheinlich. Also aus zwei Aspekten. Einerseits, glaube ich, du konntest einen von beiden nur bezahlen, die Priorität war einer von beiden und es war Creed Humphrey. Und das andere, was ich, da habe ich auch was zu gelesen, so ein Gedankenexperiment. Was ist, wenn jetzt Creed Humphrey seine Snaps nicht in den Griff bekommt und er auf Guard wechselt nächstes Jahr und dann, man sich im Center eine neue günstigere Upgrade oder nicht Upgrade, aber eine neue günstigere Variante sucht? Weil ich finde, es ist schon ein sehr großer Sprung, was das Geld auf den nächstbesten Center angeht. Also Frank Ragnow hat halt, also was Durchschnittsgehalt angeht, 13,5 Millionen und jetzt ist halt Creed Humphrey schon mit einem deutlichen Sprung nach vorne gegangen auf 18 Millionen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht da die Option offen lässt.
Und dass Humphrey sozusagen das schon so ein bisschen mit in die Vertragsgespräche
eingebracht hat. Genau, in das Geld mit drin ist, genau.
Knobi, was sagst du? Bist du am Überlegen?
Ich habe mir darüber noch nicht so die Gedanken gemacht, dass man Creed Humphrey vielleicht sogar auf Guard dann schieben könnte. Ist halt schon ein Punkt, dass man sich im Endeffekt für einen entscheiden musste. Das haben wir ja letzte Saison gesagt, dass es auch das Gleiche mit Snead und Chris Jones war, dass man nicht beide finanziell verlängern kann. Und auf der Offensivseite wird es jetzt mit Smith und Humphrey das Gleiche gewesen sein. Aber ich finde es gut, dass man sich da dann halt auch auf Humphrey fokussiert hat. Und ich halte ihn für wichtiger in dem Moment, aber das sind dann Diskussionen, die wir in der Offseason führen müssen, was mit Trey Smith passiert. Da sind wir noch ein gutes Stück weit von entfernt, aber ich finde, es ist die richtige Entscheidung.
Ja, und er ist halt auch, glaube ich, eine Value-Frage, oder? Also, genau. Der bestbezahlte Center ist deutlich günstiger als der bestbezahlte Guard-Vertrag.
Naja, absolut. Also ich glaube, da müsste man deutlich, deutlich mehr Geld dann auf den Tisch hauen, um Trey Smith dann zu verlängern, weil der ja auch gute Leistung gezeigt hat und 5th-Runden-Pick damals war ja auch tief gefallen, eigentlich ist, wo man eigentlich schon wusste, der kann was. Deswegen, vielleicht haben wir ja im nächsten Draft nochmal so viel Glück.
Ja, kann man nur hoffen. Ich glaube, es ist auch für die Chiefs einfach so ein No-Brainer gewesen, weil Creed Humphrey halt einfach der beste Center der Liga ist, während Trey Smith, keine Ahnung, so Top-15-Guard ist, irgendwie sowas in dem Dreh.
Was ja auch schon krass ist.
Was auch schon gut ist, hey, ne? Will da eben nichts absprechen, aber ne, wenn du dich da entscheiden musst, dann glaube ich schon, dass ich auch immer Creed Humphrey nehmen würde. Cameron Thomas ist dazu gekommen von den Arizona Cardinals. 7th-Runden-Pick wurde bezahlt. Ist schon ein deutliches Zeichen, oder? Auch gerade Richtung Felix Anudike-Uzoma, dass man potenziell da nicht so zufrieden ist. Niklas, du kannst ja mal sagen, wie du das siehst, ob das wirklich so vielleicht ein Indikator ist, dass der Cameron Thomas vielleicht, oder heißt der Cam Thomas oder Cameron Thomas? Cam ist bestimmt dann.
Ich glaube, Cam Thomas.
Ja, Cam Thomas.
Also ich habe auch nur Cam Thomas übergelesen.
Ja, dass der dann potenziell vielleicht auch seinen Platz einnehmen kann, ne, rostertechnisch, dass der dann vielleicht der 4. Edge-Rusher ist und nicht FAU.
Ja, also was man ja gerade in dem Bears Preseason-Spiel noch gesehen hat, ist, dass die Chiefs Tiefe in der Defensive Line absolut nicht da ist. Ich meine, gut, Omenyo fehlt noch, aber so hinten, was die Tiefe angeht, ist das schon, fehlt da was. Und da hat man jetzt reagiert, ja, FAU, das ist halt irgendwie bis jetzt echt enttäuschend. Und ich glaube, man hat sich da jetzt abgesichert. Ich habe mir extra noch mal ein bisschen was angeguckt zum guten Cam Thomas, weil ich hatte ihn jetzt vorher nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt. Also war ja ein 3rd-Runden-Pick von den Cardinals. Kann in und außen spielen, was, glaube ich, gerade Spags sehr, sehr gut gefallen wird. Und der ist auch als Edge-Run-Defender ziemlich gut. Und unsere Run-Defense war ja jetzt nicht immer unsere Stärke. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz vorteilhaft, da jemanden zu haben, der dem Run standhalten kann.
Ja, und FAU ist ja darin bisher ja besonders schlecht, würde ich mal sagen. Also es ist nicht seine Stärke, hat er auch gegen Tight Ends teilweise Probleme gehabt, sich da von Blocks zu lösen in der Preseason. Also von daher, glaube ich, kommt da kein schlechter Mann. 35 Pressures hat er bisher in seiner Karriere gesammelt bei 355 Career Snaps. Das ist eine 10% Pressure Rate, das ist in Ordnung. Knubi, was ist deine Meinung zu dem Trade?
Ja, ich kann mich euch nur anschließen. Man war nach Jahr 1 von FAU ja sehr, sehr enttäuscht. Also, dass er A nicht geschafft hat, sich wirklich mehrere Snaps zu erspielen und auch diese Leistung dann nicht wahrscheinlich im Trainingscamp beziehungsweise dann auch in den Spielen, wo er dann die paar Snaps gesehen hat, auch nicht wirklich gezeigt hat, hey, ich will Starter sein. Und das ist schon sehr, sehr problematisch für einen First-Rounder und zeigt halt gefühlt einfach immer wieder, dass wir unsere First-Rounder einfach nicht hitten nach einem Super Bowl-Sieg. Es war mit Clyde Edwards-Helaire nicht anders. FAU war dann dementsprechend auch aktuell kein Hit und ich hoffe einfach, dass es bei Xavier Worthy einfach anders sein wird. Der spielt ja auch nochmal eine andere Rolle, deswegen bin ich da einfach mal deutlich positiver. Aber es ist schon ein Problem, finde ich, wenn man sich so frühzeitig nach einem Jahr schon nach Alternativen umsehen muss, beziehungsweise sich schon um Alternativen kümmert und welche geholt hat, beziehungsweise eine geholt hat. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das jetzt in Saison 2 entwickelt. Er kann ja immer noch jetzt herausstechen und durch diese Konkurrenz, die jetzt dazugekommen ist, sich auch nochmal deutlich gepusht fühlen und sich dadurch dann auch nochmal vielleicht verbessern, was so ein nötiger, wichtiger Schritt für ihn wäre.
Ja, das Wort zum Sonntag. Eric Scott kommt vom Waiver. Den haben die Chiefs sich geholt und du hattest ja gerade auch schon angesprochen, man hat sich so ein bisschen nach Alternativen umgeguckt für FAU. Zumindest kommt es so rüber. Bei Eric Scott muss man auch ganz klar sagen, das ist auch eine Alternative einfach für unseren Cornerback-Room. Und man hat da auch wohl gehört, dass die Chiefs noch zwei andere Waiver-Claims für Cornerbacks eingereicht haben. Wir werden gleich auch noch über die Saison sprechen, aber das ist potenziell schon etwas, was man im Auge haben muss, oder Niklas?
Ja, also hat sich jetzt ja in der Preseason abgezeichnet, dass ich jetzt da kein Cornerback für den Nummer 2-Spot wirklich rausgestellt hat. Man hat im Gegenzug dafür Nick Jones entlassen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, der ja vor allen Dingen eher auch als Slot-Cornerback eingeplant war. Da hatte ich mich eh schon gewundert, weil man hatte so vieles, also man hatte so viele Slot-Cornerbacks, weil man ja auch Jamari Conner als primären Slot-Corner und nicht als Safety einplant. Deswegen ist das, glaube ich, ein logischer Schritt. Wenn man hier ein Upgrade mit Eric Scott sieht für außen, dann ist das, glaube ich, ein Versuch wert.
Was sagst du, Knubi?
Ja, ich bin sowieso ein Fan davon, wenn man einfach so viel, nicht so viele Cornerbacks wie möglich hat, weil dann hat man 53 und das will man ja auch nicht. Aber halt einfach so eine, also Tiefe, also das ist ja mit den Draftpicks nicht anders, dass späte Runden einfach auch so Lotterietickets sind. Und ähnlich sehe ich das auch mit Cornerbacks. Es hat in der Vergangenheit ja auch geklappt, dass es bei einem Spieler in einem Verein beziehungsweise in einem Franchise nicht funktioniert hat und auf einmal bei einem anderen Team war es auf einmal sehr, sehr gut und war sehr, sehr krass. Das war ja bei den Patriots Jahren immer der Fall, dass bei den Patriots die Spieler gut waren und dann woanders eben nicht. Und ich glaube, das kann rückbringend auch auf der Cornerback-Position bei den Chiefs der Fall sein, weil wir das in den vergangenen Jahren eben auch gesehen haben, dass späte Draftpicks und halt auch Spieler, die wir geholt haben, einfach funktionieren, auch wenn sie jetzt nicht krass sind, aber halt auch diese nötige, in einzelnen Spielen nötige Performance bringen können, die dann im Endeffekt dafür sorgt, dass man mal ein Spiel gewinnt und vielleicht ist es dann irgendwann sogar ein Playoff-Spiel.
Sehr gut. Ja, Peyton Henderson, Hendershot kommt auch noch von den Dallas Cowboys für einen Siebtrundenpick, der 2026 potenziell gezahlt oder ja, abgegeben werden muss. Soll wohl laut Andy Reid Entlastung für Noah Gray bieten, der dann nicht mehr so oft im Special Teams spielen muss. Chiefs wollten ihn anscheinend auch schon früher haben, also als er gedraftet wurde, oder ich glaube, er ist ja undrafted Free Agent gewesen, hat er irgendwie erzählt, dass Andy Reid ihn dann angerufen hat und er hat aber irgendwie 5 Minuten vorher mit den Cowboys sich geeinigt, dass er zu ihnen geht und da kommt jetzt sozusagen zusammen, was zusammen gehört. Hat jemand dazu eine Meinung, weil ich glaube, das ist so ein relativ guter Receiving Tight End, was ich gelesen hatte, der aber ja so gut wie nichts blockt. Ne? Also
ich mochte es. Also als ich es gelesen habe, war ich jetzt nicht so, okay, warum holen wir den, sondern ich war so, ey, der hat, glaube ich, 2, 3 Touchdowns letztes Jahr gefangen. Das ist jetzt alles Angaben ohne Gewehr, einfach so von meinem Kopf, was ich noch von ihm im Kopf hatte. Und ich bin damit eigentlich zufrieden. Das ist so ein Spieler, den kannst du auch mal bei irgendeinem Down dann halt aufstellen und der kommt dann vielleicht frei oder gewinnt einen Contested Catch und wenn er schon 2 Touchdowns in dieser Saison fängt, dann hat sich das schon gelohnt.
Ja, ich meine, das ist ja Tiefe, ne, für
richtig.
Für, 12 Personal, 13 Personal, wenn du das spielen willst, hast du noch einen Teil mehr.
2 Career Touchdowns, die hat er beide 2022 gefangen. Letztes Jahr war nicht so doll. 4 Receptions für 38 Yards. Aber
echt? Ja. Ja. Dann war das so von 2022 so tief noch in meinem Kopf, dass ich dachte, das wäre letztes Jahr
gewesen. Ja, ja. Da hat er böse gesehen. Ja, also er hatte 103 Yards und 11 Receptions da, aber
ja, ja, aber also er hatte auch, also alleine die Touchdowns. Weil ich glaube, ich hatte mal ein Fantasy dann in der Saison überlegt, ihn einfach mal aufzustellen in einer Woche, wo, keine Ahnung, wie ich damals hatte, sei es ein Goddard, sei es ein Kittel gewesen, mal eine Bye-Week hatte und ich dann überlegt hatte, ihn aufzustellen. Irgendwas war da mal.
Ja, warst du ja sehr tief auf Tight End auf jeden Fall aufgestellt, wenn Peyton Hendershot da die Alternative war.
Die nächste Wahl ist
Ja. Dann noch ein Pickup, den ich persönlich sehr interessant finde und ich glaube, das ist auch so der so am größten besprochen wurde und auch so ein bisschen andere Fans und andere Franchises vielleicht so ein bisschen geärgert hat und zwar Samaje Perine wurde von den Broncos entlassen und kommt zu den Chiefs. Klassischer Ersatz für Jerick McKinnon, guter Pass-Protector, verlässlich bei Third Down, knapp 700 Yards in 2023, also damit kann man arbeiten, oder Knubi?
Insane. Also ich finde das Pickup sehr, sehr gut, weil Perine ja auch schon gegen uns gezeigt hat, dass er auch mal von der 50-Yard-Linie einen Ball hinter der Linie bekommen kann und sich dann doch irgendwie durchsetzen kann, war ja im Championship-Game gegen die Bengals so 20.
Kurz vor der
22
Pause,
war das Jahr, was war 2021 Saison auf jeden Fall. Wo wir dadurch ja noch das Spiel im Endeffekt dann leider verloren haben, aber das ist was anderes. Und deswegen finde ich ihn einfach stark. Das war auch so ein Backup, den ich letztes Jahr in, jetzt rede ich glaube ich zu viel über Fantasy, aber halt im Fantasy Draft auch immer genommen hat, weil ich ein Fan von ihm war, weil ich denke, dass er auch durch die Luft einiges machen kann und ich finde ihn sogar noch besser als Jerick McKinnon.
Oh, das ist eine Ansage. Niklas, was sagst du dazu?
Er ist halt physischer, also kann auch mal ein bisschen physischer sein als McKinnon. Ja, halt Pass-Catching, ne? Das ist halt, das wird so ein Ding in der Offense sein. Ich finde diesen Blocking-Aspekt halt wirklich wichtig, weil er ist ja dann sozusagen, er hat ja den Platz quasi eingenommen oder nimmt den von Denarik Prince ein, der nicht dabei ist, der ja auch primär Pass-Catching-Back war, wäre gewesen. Und der konnte halt gar nicht blocken und Piran kann halt blocken und das ist halt, glaube ich, super wichtig.
Ja, definitiv.
Gerade wenn halt mal geblitzt wird, ne, und Mahomes gegen den Blitz ist ja eh schon gut, wenn du dann halt noch einen Running Back hast, der dann auch vielleicht eine Sekunde mal länger den Block aufrechterhalten kann, ist das schon Gold wert.
Absolut, vor allem, weil Pacheco da sich ja jetzt die letzten Jahre auch nicht drin ausgezeichnet hat. Man weiß, er arbeitet daran, aber wie effektiv oder was für Fortschritte er da einfach macht, das scheint dann doch nicht gut genug. Und was mir sehr gut gefällt, damit kommen wir dann zu unserem letzten Zugang, den man jetzt so vor kurzem zum Practice Squad gesigned hat, und zwar Bailey Zappi als dritten Quarterback. Wir hatten uns letztens noch darüber unterhalten, dass ich doch gerne einfach mal einen Quarterback haben will, der ja einfach einen stärkeren Arm hat, auch so der dritte Quarterback dann ist, der dann die Spieler so ein bisschen mit längeren Pässen bedienen kann. Und das ist er einfach und hat auch schon gezeigt, dass er in der Liga spielen kann zumindest. War jetzt nicht so erfolgreich, aber vielleicht passt auch das Scheme der Chiefs besser zu ihm. Es ist zumindest, was man so gehört hat, auch eher das Scheme, was er am College gespielt hat. Und von daher glaube ich, es ist eine sehr, sehr gute Option für einen dritten Quarterback, der potenziell ja auch dann mal übernehmen könnte von Carson Wentz. Oder Knubi?
Ja, also ich habe auch immer so gefühlt eine kleine besondere Beziehung zu Bailey Zappi, weil ein Kumpel von mir, ich glaube, du kennst ihn auch, Jakob, der Till, der ist Patriots-Fan. Und der hatte, ich weiß nicht, in welchem Draft Bailey Zappi kam, war das 22er Draft, 21er
Draft? Das war der berüchtigte 22er Draft.
Das war der 22er Draft und da hatte er vor dem Draft halt schon den hugest Crush auf Bailey Zappi, den man sich vorstellen kann und war dann Feuer und Flamme, dass die Patriots in sich genommen haben. Und dann war er natürlich letzte Woche komplett im Bruch, als sie ihn gecuttet haben. Und dann, einen Tag später, kam auch die News, dass er zu den Chiefs gegangen ist. Der Mann war komplett im Bruch, hat mir dann auch nicht mehr geantwortet. Also ich weiß nicht, dem geht es nicht mehr allzu gut. Aber ja, deswegen, ich finde es schon gut für einen Practice Squad. Es ist ein Quarterback, der auch ein bisschen Druck von unten machen kann. Das war ja die letzten Jahre nicht ganz wirklich so. Also die beiden Quarterbacks, die jetzt in den letzten Preseason-Spielen da hauptsächlich auf dem Feld standen, haben ja auch gezeigt, dass sie, wie soll ich es vorsichtig sagen, nicht die Besten sind und auch nicht wirklich an der Nummer 2 kratzen können, was Bailey Zappi meiner Meinung nach definitiv machen kann.
Niklas, was ist deine Meinung zu Bailey Zappi? Bist du auch so hoch wie nichts hinzuzufügen? Ja, wunderbar. Nichts hinzuzufügen. Also dann würde ich gerne noch ein bisschen über den 53-Mann-Kader sprechen wollen. Was sind denn da so eure Überraschungen, mit denen ihr nicht gerechnet hättet? Knubi, du wirst wahrscheinlich die ein oder andere Träne vergossen haben. Ne?
Reece ist nicht mehr dabei. Ja, Reece Summit ist leider nicht dabei. Es hat mich im Endeffekt leider auch nicht groß überrascht, weil er auch den Preseason-Games jetzt nicht wirkliche Highlight-Plays hatte. Er hatte den Punt, beziehungsweise Kick-Returns hatte er manchmal zwei, drei gute Plays, aber das wird dann wahrscheinlich nicht gereicht haben, um in den 53-Man-Roster zu kommen. Er ist jetzt bei den Jaguars untergekommen als Wide Receiver. God knows why er da als Wide Receiver genannt ist, aber das ist was anderes. Aber im Endeffekt war es leider alternativlos. Ich hätte mich sehr, sehr gefreut, weil die ganze Story dahinter sehr, sehr cool ist und ich auch seit April eigentlich hyped auf ihn war. Und ich dachte eigentlich, dass das safe schafft. Aber ja, so ist das Leben leider.
Ja, mir fällt gerade auf, jetzt wo ich den 53-Mann-Kader mir angucke, wir haben ja natürlich eine Verpflichtung vergessen, Jungs. Und keiner hat es mir gesagt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wann kommt die denn eigentlich? Ich wollte nichts sagen.
Ja, tut mir leid, habe ich einfach vergessen. Der war halt,
wenn er Tino ist halt nicht da.
Bei mir im
Tino
Kopf.
Ist nicht da.
Juju.
Tino ist nicht da.
Ja, das war, der war immer großer Fan, ne?
Ja.
Von unserem Juju. Ja, genau, Juju Smith-Schuster ist zurück. Auf einem Minimum-Deal, kriegt ja auch noch gut Geld von den Patriots. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt nicht so hyped wie andere, würde ich sagen. Was einfach auch daran liegt, dass ich glaube, dass seine Knie einfach guckt sind. Aber lassen wir uns mal überraschen. Knubbi, was sagst du dazu?
Ich finde es stark. Also, wie du schon sagst, es ist Minimum. Also, man bezahlt so wenig Geld wie möglich und hat eine solide Bank, die in der Saison 2022 ja auch einer unserer besten Wide Receiver war. Und das ist ein Problem, wenn er es dieses Jahr nicht mal auf das 53-Man-Roster bei den Patriots schafft, wo zwei, drei Rookies unterwegs sind. Aber ich glaube, dass er halt in der Zeit einfach für die Chiefs auch funktioniert hat in dieser Rolle als sicherer Passcatcher. Und das, genau das brauchen wir. Ein Spieler, wo wir den Ball hinwerfen können, wo wir wissen, er fängt ihn, der jetzt nichts Großes macht, der wird auch keine 1.000-Yard-Saison haben. Aber wenn er am Ende 500 Yards hat und 3-4 Touchdowns fängt, bin ich fein damit. Und ich würde ihm ja auch zutrauen, in einem Playoff-Spiel irgendeinen Touchdown zu fangen. Und alleine dann denke ich mir so halt, warum nicht? Und selbst in diesem Roster ist er nicht der schlechteste Wide Receiver.
Ja, würde ich sagen, kommen wir gleich zu den Wide Receivern. Allgemein, Hollywood Brown hat es geschafft, Rashee Rice, Xavier Worthy, Juju natürlich, Justin Watson, Mecole Hardman und Sky Moore, Niklas. Wir hatten ja schon letzte Woche drüber gesprochen, dass er wahrscheinlich es schaffen wird. Ich glaube, keiner von uns hatte ihn in seiner Prediction dabei, oder? Ich glaube, wir waren alle relativ einig, dass das nicht klappt. Aber es hat geklappt. Kadarius Toney ist raus. Finde ich persönlich immer noch ein bisschen schade, weil ich irgendwie den Jungen einfach spektakulär finde, zumindest das Potenzial. Aber ja, und Justin Ross, ne, der ist auch nicht mehr dabei. Zumindest ist der aber zum Practice Squad zurückgekommen. Wobei das auch ein bisschen, wie sagt man so im Deutschen, bezeichnend ist. Ne? Also, dass er zurückkommt, nachdem er Waiver geklärt hat, bedeutet ja auch, dass viele Teams einfach kein wirkliches Interesse an ihm hatten. Habt ihr sonst noch irgendwas zu den Wide Receivern oder soll ich noch kurz mal weitergehen?
Nee, also ich bin einfach nur, ich bin froh, dass man dass das Kapitel Toney jetzt vorbei ist. Ich hätte es aber nicht gedacht, dass man sich wirklich traut oder wirklich so konsequent ist zu sagen, ey, wir machen jetzt hier Schluss. Ja, Sky Moore, keine Ahnung, was der in der Hand hat, dass der im Roster bleiben darf. Ich hätte persönlich lieber einen Justin Ross gesehen, weil, haben wir auch schon drüber gesprochen, weil der halt einen anderen Body-Type mitbringt, einen anderen Receiver-Typen, den wir so nicht haben im Roster. Aber ja, sonst. Juju habe ich übrigens vor 3 Wochen im Podcast schon gecallt, dass der eine Option ist.
Geil. Kann ich daran nicht mal wirklich erinnern, dass du das erwähnt hattest.
Nee, da warst du nicht dabei. Das war eine Folge, wo wir das zu zweit gemacht haben. Das war direkt da, wo der entlassen wurde. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch erwähnt.
Insane. Insaner Call, muss ich sagen. Das ist stark.
Ja.
So, kommen wir zu der Offensive Line. Da sind auf jeden Fall auch einige kleine Überraschungen passiert. Zum einen Ethan Driscoll hat den Left-Tackle-Spot oder den Tackle-Spot von Lucas Niang gewonnen. Ich glaube, damit hat keiner von uns gerechnet. CJ Hansen ist dabei und ansonsten eigentlich alle alten Bekannten. Mike Caliendo, Hunter Norzett und so, ne, haben es auf jeden Fall auch geschafft. Joey Dooney, Creed Humphrey, die altbewährten, sage ich mal. Defensive Tackles, Chris Jones, Turk Wharton, Derek Nardi und Mike Pennell. Ich glaube, das hatten wir auch alle so ungefähr erwartet. Ich glaube, ich hatte noch Neil Farrell dabei, aber ich hatte ja auch generell 10 und insgesamt sind es ja 9 in der Defensive Line, die jetzt erstmal übernommen wurden. Bei den Defensive Ends ist es George Karlaftis, Mike Danner, Malik Herring, FAU und Cam Thomas. Da habe ich auch mal so eine Frage. Seht ihr da bei der Tiefe des Ganzen schon auch potenziell Probleme für die Chiefs aufkommen, Niklas?
Also bei Edge, ja, das hat man ja wie gesagt in der Preseason schon gesehen, dass das nicht so doll ist. Wenn jetzt FAU wirklich keinen Schritt macht, dann, ich meine, man hat jetzt Cam Thomas, keine Ahnung, wie gut der auch funktionieren wird. Vielleicht ganz solide. Aber an sich, solange auch Manihu nicht da ist, kann das schon auch. Also du hast immer noch mit Chris Jones, der ja auch Passrusher sein kann, und mit Karlaftis so deine zwei Säulen in der Line. Aber gerade was Tiefe angeht, ist da jetzt schon. Da muss dann schon auch von einigen was kommen.
Nubi, was sagst du dazu?
Ich sehe es ähnlich, würde aber sagen, dass wir Probleme in der Tiefe haben in den ersten paar Wochen der Saison. Und ich denke, wenn man jetzt natürlich hohe Verletzungen spricht, gehen ja einfach mal davon aus, dass sich niemand verletzt, hat man nicht so die Probleme, weil eben ein, du hattest ihn eben genannt, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen.
Omenihu
kommt ja eben wieder. Und ich glaube, dass der halt für den Playoff-Run beziehungsweise für die letzten Wochen so ein wichtiges Piece sein wird, dass wir da eine solide oder starke Line sogar haben werden.
Ja, ich hatte vor kurzem einen Podcast gehört und da hatten sich die beiden, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war von The Athletic, dass die beiden sich darüber unterhalten hatten, wer so die Starspieler bei den Chiefs sind, so die Blue-Chip-Players. Und da ist halt in der Defense Trent McDuffie und Chris Jones waren da die beiden Namen, die genannt wurden. Josh Karlaftis nicht. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, würde ich sagen. Weil bei George Karlaftis ist es, glaube ich, so, ich hatte da gelesen auch, der hat, glaube ich, relativ viele Sacks erst gehabt nach so 4,5 Sekunden oder mehr. Das ist halt schon so ein Zeichen, ne? Er braucht ein bisschen, um den Mann rumzukommen. Seht ihr da potenziell auch so kleine Probleme jetzt ohne Omenihu, dass George Karlaftis vielleicht noch nicht ganz bereit ist oder zumindest einen großen Step jetzt nochmal machen musste, um dann auch wirklich so dieser Pass-Rusher zu sein, neben Chris Jones, auf den die Chiefs sich verlassen können, Knubi?
Den großen Step muss er so oder so machen. Also das ist ja jetzt Jahr 3 für ihn und nächstes Jahr ist dann Contract Year. Von daher muss er ja sowieso jetzt den großen Step machen, um sich einen Vertrag zu verdienen, unabhängig davon, ob es jetzt Probleme gibt oder nicht. Und natürlich, wenn er nicht direkt am QB ist, kann es zu Problemen führen, aber ich finde, er hat sehr, sehr solide gespielt und hat auf jeden Fall die Grundlage dafür gesetzt, dass er in der nächsten Saison halt diesen großen Schritt machen kann. Und er hat ja auch für viel Pressures gesorgt und hatte, glaube ich, da oft ganz Sack-Probleme, wenn ich das jetzt wieder richtig im Kopf habe, dass er da war, aber dann diesen Sack nie finishen konnte.
Das stimmt natürlich auch. Ja, ich glaube schon, dass das ein guter Mann ist. Ob das jetzt ob das mal ein Elite-Pass-Rusher wird, das mal gucken. Das ist ein kleines Fragezeichen dahinter vielleicht. Linebacker, Jack, der beliebte oder der Name, den ich nicht so gerne ausspreche, Jack Cochrane, hat es geschafft, wirklich. Ich bin ein bisschen traurig, dass Curtis Jacobs weg ist, weil ich fand den eigentlich auch in der Preseason recht interessant. Und dann bei den Cornerbacks Chris Roland Wallace. Den hatte von uns so gar keiner auf dem Zettel, ne? Also Niklas, da...
Ich glaube nicht mal ansatzweise.
Nee, nicht mal ansatzweise, hätte ich auch nicht mitgedacht, nicht mit gerechnet, dass man den holt. Deswegen hat mich auch so gewundert, dass man da so viele Slot-Cornerbacks, weil er ist wohl auch für den Slot eingeplant, da mitgenommen hat, bevor jetzt so Nick Jones entlassen wurde.
Ja. Naja, wir werden vorhin nachher noch mal ein bisschen darüber reden, auch bei den Safeties ist soweit nichts passiert. Da haben wir alle die 3 oder die 4 richtigen auch getippt. Ich habe da noch ein, zwei kleine Fragen später dann, nachdem wir über die Saison geredet haben, für euch so, was ihr potenziell als Probleme auch sehen könntet. Ja, vielleicht kommen wir da auf den Defensive Backroom zurück. Ansonsten noch Signed to the Practice Squad, Imani Bailey, Running Back, Swayze Bozeman, Dion Bush, Cole Christensen, Baylor Cup, Matt Dickerson und Neil Farrell, den ich ja noch dabei hatte. Keontae Ingram fand ich eigentlich auch gar nicht so, fand ich ihn relativ shifty als Running Back. Also hat mir auch besser gefallen als zum Beispiel Denzel Prince, der jetzt auch ja komplett weg ist. Truman Jones, Fabian Lovett, den hatte ich ja auch noch so als Defensive Tackle Kandidat. Lucas Niang, Nico Remigio, Justin Ross, Keith Taylor und Montrell Washington, den ich auch eigentlich immer ganz gerne mochte. Also von daher, das ist das Practice Squad. Hayden ist weg. Der wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Prince ist weg und ja, wir hatten ja auch schon über Louis Riesemmet gesprochen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Hayden. Knubi, hattest du das so erwartet, dass er da das Team nicht schafft?
Komplett weg. Also, dass er den 53-Mann-Roster nicht schafft, das war im Bereich des Erwartbaren, aber jetzt auch nicht auf dem Practice-Squad überrascht mich dann doch ein bisschen. Und deswegen muss man schauen, wo er dann jetzt im Endeffekt landet. Aber ist halt eigentlich für den Practice-Squad hätte ich mich eigentlich sehr gefreut, wenn er da gewesen wäre.
Was ist deine Meinung dazu, Niklas?
Kann ich mich auch wieder nur anschließen. Practice-Squad wäre, glaube ich, ganz schön gewesen, aber hat dann anscheinend auch nicht so genug gezeigt.
Ich will jetzt hier keine Gerüchte verbreiten, aber ich hatte auch bei Twitter unbestätigte Gerüchte gelesen, dass er wohl im Lockerroom mal ziemlich ausgerastet sein soll und deswegen wohl anscheinend da auch die Chiefs dann nicht so das große Interesse mehr an ihm hatten. Aber das war auch von irgendeinem User, der das nur dahingeschrieben hatte, woher der das hat. Keine Ahnung, deswegen, das waren, erklärt es vielleicht dann, warum er es nicht geschafft hat, aber er hat ja auch ansonsten eine schwierige Preseason, sage ich mal, und auch im Camp hat man ja immer wieder Sachen gehört, dass das nicht ganz so gut laufen soll. Dann würde ich sagen, sprechen wir noch ein bisschen über die Regular Season. Habt ihr euch da vorbereitet, gegen wen die Chiefs alles gewinnen und verlieren werden? Ich bin gespannt.
Ich habe mich für jedes Jahr nicht vorbereitet, sondern entscheide immer noch on the fly.
Ja, gut, das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, dass man aus dem Bauch heraus entscheidet. Habe ich bei Kicktipp dieses Jahr gemerkt. Immer wenn ich nochmal umgeändert habe und so meine Tipps bei der EM, da war es meistens nicht so doll.
Hast du kein Trikot gewonnen? Hast du keinen?
Ich habe tatsächlich meine Liga gewonnen. Ich habe meine Liga gewonnen. Ich habe 220 Euro bekommen. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Also, damit kann man arbeiten. Kommen wir zum ersten Spiel. Das ist ja nächste Woche. Dazu wird es natürlich auch noch einen Podcast geben dann. Baltimore Ravens, Knubi. Wie starten die Chiefs in die neue Saison rein?
Wie letztes Jahr. Wir verlieren.
Niklas?
Ich gehe mit dem Sieg. Ich bin auf die Ravens dieses Jahr schlagen. Ich glaube, nicht weil die Chiefs so krass überzeugend sind, was sie ja gefühlt irgendwie die sind am Start der Saison, sondern einfach, weil bei Baltimore sich das gerade defensiv erstmal wieder finden muss.
Ich habe auch gesagt, dass es eine Niederlage wird, glaube ich.
Ich glaube, Derrick Henry wird ein brutales Spiel am Donnerstag haben und wird uns ordentlich zerlaufen.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, glaube aber auch, dass es eine Niederlage wird, aber vielleicht ändert sich das auch noch, ne? Also vielleicht bin ich dann doch überzeugter, wenn ich mich nochmal hundertprozentig auf dieses Spiel vorbereite. Cincinnati Bengals dann im Anschluss auch zu Hause. Niklas?
Da habe ich die Niederlage. Bengals in der Preseason, in der Regular Season so rum, verliert man ja gerne mal. Dann können die wieder ein bisschen Trash-Talken und dann in den Playoffs gibt es wieder eine Klatsche. Also Klatsche, Knubi. Aber...
Ja. Knubi, sagst du 0-2 oder 1-1?
Nach 4 Niederlagen in Folge gehen wir in der Regular Season 1-1.
Ja, das habe ich auch gesagt, 1-1. Also Knubi und ich sind uns ja sehr, sehr einig.
Kurze Frage, denkt ihr, dass dann ein... Also habt ihr da Jamar Chase mit eingerechnet in eure...
Ich habe Jamar Chase zu 100% mit eingerechnet.
Okay. Ja, ich auch.
Ja, ich, also auch. Ich auch. Wenn er nicht spielt, würde ich hier nochmal umändern.
Ja, das glaube ich auch, dass das dann doch schon ein ganz schöner Downgrade wäre. Danach geht es dann in Woche 3 gegen die Atlanta Falcons. Das erste Auswärtsspiel um 2.20 Uhr nachts. Ja, das ist einfach, ja, werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken können. Knubi, was ist dein Tipp?
Sieg.
Niklas?
Auch.
Sage ich tatsächlich auch. Damit sind wir das erste Mal uns alle einig. Die Chiefs gewinnen die dritte Woche. Gut, jetzt die Falcons sind nicht mehr das, was sie letztes Jahr waren. Also jetzt Kirk Cousins, ne, der kommt zwar von einer Verletzung zurück, aber die Defense ist halt so ein
Fragezeichen immer noch. Der entscheidende Punkt an. Ich glaube, Week 3 gegen die Falcons wird das erste krasse Spiel von Xavier Worthy.
Mhm. Ah ja. Ah ja, gut, dann bin ich aber gespannt.
Gerade gegen den, hast du ja dir aber auch das Spiel ausgesucht gegen eines der besseren Safety-Duos.
Ich weiß, aber ich habe Vertrauen. Der muss so die ersten beiden Spiele muss er sich so reinfinden und Bengals und Ravens Defense sind ja jetzt auch nicht dahin geschmissen. Deswegen, ich habe so ein Gefühl,
Boah, Bengals weiß ich gar nicht. Also habe ich mir jetzt noch nicht so das Roster angeguckt, so alles, aber die haben auch, glaube ich, ganz schön Aderlass gehabt, oder?
Letztes Jahr,
aber gut. Ja, naja. Die ist dann das erste Division-Duell gegen die Chargers, auch auswärts. Gegen John Harbaugh und Justin Herbert, potenziell das neue Dream-Team in der AFC West, was potenziell Patrick Mahomes und Andy Reid herausfordern will. Niklas, wie sieht's aus?
Ich habe hier geschwankt, ob man da vielleicht schon ja diesen John Harbaugh Spark und so, ne, aber ich glaube, das ist bei denen einfach noch zu früh. Die Chiefs kommen dann mit ein bisschen Momentum an und ich meine, diese, also vom Kader her viel, viel besser. Deswegen Chiefs gewinnen.
Knobi?
Im SoFi Stadium wird es wie immer sein, die Chiefs gewinnen. Und ich glaube einfach, dass Herbert in Woche 4 noch nicht zu 100% fit ist und das ein ausschlaggebender Punkt in dieser Partie sein wird.
Sehe ich ähnlich. Die Chiefs gewinnen 3 Spiele in Folge bei mir und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass ich auch sage, sie gewinnen gegen die New Orleans Saints, oder? Ne? Ja.
Ja.
Nicken alle fleißig. Ja, das ist halt so ein Spiel, da musst du einfach gewinnen irgendwo. Also das ist zu Hause. Die Saints sind kein besonders tolles Team dieses Jahr. Derek Carr ist immer noch Derek Carr. Nee, sehe ich eigentlich keine Möglichkeit wie die Chiefs. Also das ist in meinen Augen auch das einfachste Spiel aus den ersten 5. Dann hat man leider schon eine Bye Week. Das tut weh, so früh am Anfang der Saison. Und hat dann das Super Bowl Rematch gegen die 49ers. Und ich mache einfach mal gleich weiter. Ich sage, das verlieren sie. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass Andy Reid, ne, aus so einer Bye-Week negativ rauskommt und verliert. Aber ich glaube, die 49ers haben da einfach so, ja, die, ich glaube einfach, wenn du ein Rematch gegen deinen finalen Gegner hattest im Super Bowl, ich glaube, der hat da nochmal so eine extra Motivation einfach. Und deswegen glaube ich, dass die Chiefs da verlieren. Knobi nickt.
Ich schließe mich an. Ich denke, dass wir genau mit der gleichen Begründung dieses Spiel verlieren werden. Dieses Spiel ist rot umkreist bei den 49ers. Die werden sich da gefühlt jetzt schon drauf vorbereiten. Und ich glaube, dass es jetzt auch ein sehr, sehr knappes Spiel sein wird, was dann die 49ers für sich zu Hause eben auch entscheiden werden.
Niklas?
Jetzt hat er mich jetzt zum Überlegen gebracht. Ich trust natürlich Andy Reid und dem Bye-Week-Record, dass man da ordentlich rauskommt. Ich glaube auch, dass man dann nochmal, also da hast du einen fitten Hollywood Brown und Taylor Murphy, sage ich jetzt mal, dass die dann hoffentlich, ne, beide fit sind. Und dann vielleicht dann nachher bei Week nochmal dieses Speed-Element auf einer anderen Ebene sehen, dieses Dolphins-Scheme, dass man das noch mehr adaptiert, oder nicht adaptiert, aber ein paar Ideen davon reinpackt und wir das gegen die 49ers sehen werden. Und man gewinnt.
Du sagst, wir gewinnen. Okay, ja, 5-1 stehen die Chiefs dann bei dir, ne?
Ja, ich hab noch, ja, komm auch noch.
Okay, bin ich ja gespannt. Danach geht's gegen die Raiders. Das ist bei den Raiders, das ist natürlich immer nicht so einfach. Nichtsdestotrotz, die Raiders sind eigentlich, also auf Quarterback, wirklich nicht gut aufgestellt dieses Jahr. Ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, ich habe getippt, dass beide Spiele gegen die Raiders gewonnen werden. Knubi, wie siehst du das?
Wir spielen, glaube ich, dieses Jahr einfach gerne in Las Vegas und deswegen denke ich, dass wir auch in Woche 8 mit 5-2 rausgehen werden.
Also gegen die Raiders kann ich jetzt da nicht die Niederlage tippen, vor allen Dingen nicht nach der ganzen Patrick Mahomes eine Verarsche-Sache. Dann mit, wie war das?
Mit Kermit.
Ja, genau, und dann mit
seinem diese Handpuppe hatten.
Und dann hat der Mahomes auch gesagt, irgendwie, man beschäftigt sich damit, wenn es soweit ist. Und ich glaube nicht, also ich glaube, der wird da ordentlich Gas geben.
Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass...
Gegen die Raiders. Ja, ich
kann mir das auch vorstellen, dass wenn man da hochführt, dass die Chiefs da mal ausnahmsweise auf dem Gaspedal bleiben. Dann in Woche 8 das Spiel gegen die Bucks. Woche 9, ja, stimmt. Ich hatte hier bei meiner Aufzählung die Bye-Week nicht drin, genau. In Woche 9 dann gegen die Bucks. Ich sage einen Sieg. Du, Niklas?
Da sage ich eine Niederlage. Man wird gegen eines der NFC South-Teams stolpern, glaube ich. Und das, sage ich, sind die Bucks.
Knobi?
Wir gewinnen gegen die Bucks. Also Baker Mayfield wird nicht in Arrowhead Patrick Mahomes besiegen.
Ja.
Spätes College Rematch, ne?
Ja. Mhm. Allerdings. Das habe ich mir vor kurzem auch nochmal angeguckt und es war einfach absolut absurd.
Das ist so wild.
Das ist geil. Gespielt wurde. Dann gegen die Broncos zu Hause in Woche 10. Ja, also habe ich auch einen Sieg mit eingebaut. Ich muss aber auch persönlich sagen, ich bin einfach generell relativ positiv, was unsere Division-Konkurrenten dieses Jahr angeht. Aber eine Niederlage haben wir. Also die kommt aber noch nicht jetzt. Niklas, was sagst du?
Broncos-Sieg. Also gegen die Broncos-Sieg. Ich war gerade hier. Nee, man gewinnt. Zu Hause gewinnt man gegen die Broncos.
Knobi nickt.
Ich sag's auch, wir gehen damit nach Woche 10, stehen wir 7-2 und spielen dann mal wieder in Buffalo.
Ja, also da sage ich eine Niederlage.
Ich auch.
Ich auch.
Wir haben alle gleich getippt bis jetzt, Jakob, oder?
Ehrlich?
Ich glaube ja.
Regular Season gegen die Bills, da verliert man irgendwie gerne mal.
Ist ja auch okay, solange wir in den Playoffs gewinnen, bin ich absolut fein damit.
Ja. Definitiv. Ich glaube, danach kommt dann das Spiel, wo wir alle am entspanntesten dieses Jahr sein werden. Also, ich meine, gegen die Carolina Panthers. Auch wenn es auswärts ist. Also, wenn du das verlierst, sorry, dann hast du dich nie richtig vorbereitet.
Oder Bryce Young wird auf einmal, keine Ahnung, explodiert.
Ja, das kann ja sogar sein. Aber
auch dann haben sie ja trotzdem keine Defense, die uns groß aufhalten sollte.
Ja. Stimmt, Kadarius Toney ist weg, kann das auch in ans eigene Bein schießen. Also.
Ja, gut, das ist natürlich.
Ja, gut, Sky Moore ist immer noch Part.
Verdammt! Es kam ihn noch.
Den ich Traitor. Ich glaube, die können sich halt wirklich nur selber schlagen. Ich kann mich noch an dieses Colts-Spiel erinnern, wo die Chiefs irgendwie einen Fehler nach dem anderen gemacht haben. Gott. Das könnte natürlich sowas sein, aber ja, das kannst du halt nicht.
Aber ich glaube nicht, also einerseits so spät in der Saison, andererseits. In unserem Szenario ja alle Niederlage gegen Buffalo, dann wirst du nicht so sloppy gegen die Panthers spielen. Nicht ein Andy Reid-Team. Und Patrick Mahomes, der dann wahrscheinlich angefressen sein wird.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, wobei wir da auch letztes Jahr ja so ein Stretch hatten, wo man dann dachte, ja, okay, jetzt haben wir verloren, aber jetzt müssen wir das nächste Spiel gewinnen und dann kam die nächste Niederlage rein. Also mal gucken, aber ja, gegen die Panthers ist immer noch eins der schlechtesten Teams der NFL, da muss einfach gewonnen werden. Die Raiders, glaube ich, werden sich dieses Jahr auch um einen der schlechtesten Teams in der NFL-Spot bewerben und ich glaube auch, dass man da in Woche 13 dann gewinnen wird.
Knobi? Ja.
Sorry, Niklas.
Alles gut.
Ja. Also wir gehen jetzt dann nach dem Raiders-Sieg auf 9-3 in meiner Prediction.
Ja. Und Niklas sagt ja auch, dass wir gewinnen. Ja. Wie steht's, wie ist bei dir? Knobi kann einfach dann seine Predictions sagen. Bisher bin ich ja da genau immer gleich mit ihm. Wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, bist auch bei.
Genau, also Rekord ist der gleiche, bloß halt ein anderes was verloren.
Okay. Dann gegen die Chargers schafft man da das 2-0, wie sagt man im Football, den Sweep, genau. Schafft man den dann auch gegen die Chargers oder verliert man da potenziell ein Spiel, Niklas?
Also da ich ja glaube, dass man nicht alle Spiele in der Division gewinnt, denke ich am ehesten, dass man hier verliert, weil die Chargers vielleicht wirklich, John Harbaugh hat ein bisschen Zeit gehabt. Und ja, irgendwo ist noch mal so ein Stolperstein irgendwie, dass man sich da selbst im Weg steht. Deswegen verliert man.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe zwar den Sieg, aber was hast du, Knubi? Auch einen Sieg?
Ich auch, aber auch einen Sieg. Natürlich, ja, einen Sieg.
Na klar. So, dann Woche 15 gegen die Browns. Was tippst du denn da, Knubi?
Man verliert.
Da unterscheiden wir uns halt das erste Mal, da sage ich okay. Auch, dass man gewinnt. Man verliert nicht gegen Deshaun Watson. Das ist so. Aber gut, wenn jetzt
Wer sagt, dass da Deshaun Watson auf dem Feld ist?
Stimmt. Dann, James natürlich spielt potenziell. Das könnte natürlich dann noch was anderes sein. Was sagst du, Niklas?
Ich sag, man gewinnt. Einfach, weil mich die Defense letztes Jahr, also die Browns-Defense, was so Top-Gegner angeht, so ein bisschen enttäuscht hat. Und ich glaube, dass man, wenn die jetzt nicht super krass sich verändert, die Defense, was ja mit dem gleichen Personal und dem gleichen Coach, ich jetzt mal einfach nicht von ausgehe, gegen so eine statische Defense gewinnen kann und gewinnen wird. Okay, man muss halt um Miles Jarrett ein bisschen rumschieben, aber das kann ja Andy Reid ganz gut.
Ja, das hat er auch schon gegen Nick Bosa gezeigt, also sollte das eigentlich auch ganz gut klappen. Gut, die Browns haben auch noch andere Pieces, aber die O-Line der Chiefs, gerade die Interior, sollte da schon standhalten. Danach ging das ist natürlich am 16. Spieltag schon ein absolutes Topspiel gegen die Texans. Niklas, was sagst du dazu? Gewinnen die Chiefs das oder? Weil ich meine, es wäre ein Statement, ne? Wenn sie gegen die Browns gewinnen auch noch und dann noch danach gegen die Texans. Schon nicht schlecht.
Absoluter Cointoss für mich. Ich sag aber mal, man gewinnt.
Knubi?
Ich sage auch, dass man hier im Kampf um den ersten Platz in der AFC ein Statement setzt und sich da auch ein bisschen Vorsprung erkämpft und den Loss gegen die Browns gegen die Texans halt revanchiert. Auch wenn die natürlich nichts miteinander zu tun haben und man dadurch dann in meiner Prediction auf 11-4 springt.
Ja, in meiner dann auch, weil ich sage, man verliert gegen die Texans. Ich kann mir das vorstellen einfach, dass das schon ein gutes Team ist in dieser Regular Season, dann potenziell in den Playoffs natürlich vielleicht noch so ein bisschen Unerfahrenheit auf Quarterback auch hat und dass dann da nochmal was anderes einfach ist. Glaube, dass man gegen die Texans verliert und sich dann aber in Woche 17 gegen die Steelers den nächsten Sieg holt, den 12. Sieg
an
holt.
An Weihnachten auf Netflix?
Ja. Genau an Weihnachten, am 24. oder am 25.
Aber Amerika-Weihnachten.
Okay, ja, stimmt, hast recht. Steelers win, geht ihr da alle mit? Alle vor allem, ihr beide.
Nee. Ich sag mal, verliert.
Aber gegen wen? Aber gegen wen? Wer ist der QB? Gegen wen verlieren wir?
Justin Fields steht da auf dem Feld. Da steht nicht mehr Russell Wilson auf dem Feld. Aber ich sag jetzt auch, ich sag mal, verliert, weil, guck mal, man hat jetzt in 10 Tagen 3 Spiele, so gewinnst 2 Spiele, wahrscheinlich beide super eng, und dann fährst du zu den Steelers, so immer eklig, und die wenn Mike Tomlin sein Team, der kann das halt einstellen, sondern es wird so ein richtig ekliges Spiel, so richtig physisch, und du bist, glaube ich, ein bisschen so einfach kaputt nach so einem Stretch, weil es ja auch einfach, wie gesagt, das sind ja jetzt ja nicht 3 oder 2 angenehme Spiele, die du davor hast, auch noch wahrscheinlich gegen Top 5 Defenses, und deswegen sage ich, die man verliert gegen die Steelers. Also eines der 3 Spiele verliert man auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 3-0 gegen, dass man drei besiegt.
Nee. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man da in.
Ich will auch eigentlich, dass man eines dieser 3 Spiele verliert. Also klingt vielleicht doof, aber dass man direkt vor den Playoffs auch nochmal aufwacht, wäre ganz gut. Also wenn man da so halt einen Win-Stretch hinlegt, denkt man so, man ist die Geilsten. Man sind die Geilsten, dann fliegt man in der Divisional Round vielleicht gegen die Texans raus, so als Beispiel.
Ja, ich glaube auch, dass man ein Spiel auf jeden Fall verliert. Ich kann mir aber irgendwie nicht Pittsburgh vorstellen, also. Weiß ich nicht, die wurden eigentlich in den letzten Jahren immer zerlegt von uns. Also zumindest defensiv auch. Aber ja, also wie gesagt, ein Spiel wird man auf jeden Fall verlieren, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass man das letzte Spiel verliert, weil man nicht mehr die ganze Meute aufs Feld schickt. So gegen die Broncos dann, ja, da schont man sich für die Playoffs, glaube ich. Was sagst du, Knubbel?
Ich glaube, man wird dieses Spiel gewinnen, weil man noch irgendwie um den Platz 1 kämpfen muss. Man geht dann mit 13-4 aus der Saison raus und hat damit den First Seed.
Okay. Was sagst du, Niklas?
Ja, bei mir ist, ich bin da, also natürlich kommt es darauf an, ob dann jetzt noch darum, was es da noch um was geht für die Chiefs. Bei mir geht es da um nichts mehr und deswegen spielen auch irgendwie, keine Ahnung, Carson Wentz darf mal wieder ein bisschen spielen und dann, keine Ahnung, gewinnt Denver das Spiel irgendwie. Aber halt so, weil es ein Egalspiel ist.
Okay. Was ist dein Rekord am Ende?
Müsste dann ja derselbe sein wie bei Knubi, weil ich zähle das nochmal kurz nach.
Mach das mal, weil bei mir ist der Rekord 12-5.
Das also, passt.
Ich glaube, ob man damit dann Erster wird, mal gucken.
Ich glaube nicht.
Glaube ich auch nicht.
Deswegen weiß ich nicht, mit 12-4 glaube ich nicht, dass man die Starters resten kann, weil Platz 1 nur 2 Niederlagen hat.
Ja, aber ich glaube halt zum Beispiel, dass wenn du gegen die Texans dann verlierst halt, dass dann potenziell der Tiebreaker einfach auch weg ist und dass man dann sagt, ja gut, dann...
Also du glaubst, die verlieren nur 3 Spiele, die Texans?
Nö, die könnten ja auch 4 potenziell verlieren. Und dann steht es irgendwie 12-4 am letzten Spieltag. Die Texans weiß gar nicht, gegen wen die spielen und man weiß aber, okay, der Tiebreaker ist einfach gegen uns und... Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die Texans am letzten Spieltag?
Okay, bei mir ist es, ich glaube, man muss auch gewinnen gegen die Broncos, weil dann nach dem Steelers-Spiel steht mir bei mir 11-5. Ja, und deswegen, da wird nichts gerestet. Dann so ein 12-5 wird das.
Ich gucke noch mal kurz nach, gegen wen die Texans am letzten Spieltag dann spielen. Gegen die Titans, also ja. Das ist dann wirklich.
Die haben schwieriges Programm, wenn ich das hier mal durchgucken tue. Also ist jetzt nicht so leicht. Ich glaube, die werden locker an Spieltag 18 mit 4 Niederlagen dastehen, weil sie eben
gut. Naja, die haben sehr
schwer. Colts, Bears, Vikings gewinnst du. Jaguars kannst du verlieren. Bills kannst du verlieren. Packers kannst du verlieren. Jets könntest du verlieren. Lions könntest du verlieren. Cowboys könntest du verlieren. Dann nochmal Jaguars, dann Dolphins, dann Chiefs, dann Ravens. Also die werden nicht nur mit 4 Niederlagen da stehen.
Und in der Rechnung sind die Bears ja gerade noch so semi-gut. Schon mal vorher jetzt, da schlägt ein Caleb Williams auch direkt ein. Ne? Das kann dann auch unangenehm werden.
Ja, zumindest die Offense, ja, auf jeden Fall. Aber auch dann, und dann sage ich halt, wenn die Texans da irgendwie bei 6 Niederlagen stehen, dann glaube ich auch, dass die Chiefs dann einfach sagen, okay, dann sind wir vielleicht auch schon Erster mit 12-5 und sagen, ja gut, oder mit 12-4 und sagen, okay, das letzte Spiel schon war nochmal unsere Leute.
Das ist hot. Das ist ein Hot Take.
Mal gucken.
Die AFC ist halt wieder super loaded, ne? Also,
ja,
du hast so die gesamte AFC North. Du hast
die Jets. Halt auch gegenseitig die Spiele wegnehmen, ne?
Die Dolphins. Ja, deswegen. Also, ich glaube, die nehmen sich halt selber halt, weil die so loaded ist, nehmen sich da viele auch selber die Spiele weg. Also wenn man, also jetzt mal abgesehen von unserer Division, sind das ja alles AFC-Spiele, die wirklich schwer sein werden.
Ja, absolut.
Da kann man noch froh sein, dass man halt so eine Gurkentruppe da manchmal als Gegner hat. Also in der Division, dass da jetzt keiner, dass da jetzt noch keiner ist, wo man sagt, boah, da muss man richtig Angst vor haben.
Ja, stimmt.
Gut, dann habe ich noch zum Abschluss 2 Fragen an euch. Und zwar, wer wird der wichtigste Spieler
in der Defense? Nicht 3 Fragen an uns.
Warum 3 Fragen?
Ja, von Dortmund, der Running Gag, mit wo sie Sancho verpflichtet haben. Ich habe ihm 3 Fragen gestellt. Ach so.
Was brauchst du? Was kann ich von dir erwarten?
Ganz genau. Wer wird der wichtigste Spieler in der Defense bei den Chiefs dieses Jahr?
Chris Jones.
Sagst du das Gleiche, Niklas? Nein, ich vielleicht den Nummer 2 Cornerback zum Beispiel?
Ich überlege, ob ich jetzt ein bisschen bold, okay, nicht ein bisschen bolder gehe, dass ich mich nicht Chris Jones nehme, ist irgendwie langweilig. Ich sag, unser anderer Star wird wichtiger, nämlich Trent McDuffie, weil du dich noch mehr auf den verlassen musst als dein Nummer 1 Corner.
Sehr interessant. Ja, ich habe mir, ja, in Anführungszeichen habe ich mir jetzt keinen, ich habe jetzt keinen richtigen Spielernamen, aber ich habe da gesagt, einfach der zweite Cornerback-Spot wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Chiefs werden. Weil ich glaube, wenn der halt nicht da ist, dann wird das, glaube ich, potenziell in der Defense eine relativ lange Saison werden. Und weil ich glaube halt auch, dass man im Edge-Rush ja potenziell schon diese Coverage-Ability auch braucht, um dann den Quarterback auch zacken zu können. Ob das dann noch so gegeben ist, ist dann so eine kleine Frage in meinen Augen. Deswegen habe ich jetzt mir aufgeschrieben, so dieser zweite Outside-Cornerback-Spot, der wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig werden für die Chiefs. Weil ja potenziell McDuffie dann auch mal vielleicht ins Slot geht, ne? Und dass die Chiefs da einfach solide Optionen zumindest auf Außen haben. Und ja, wenn man jetzt einen Namen hören will, Joshua Williams wird es wahrscheinlich werden dann, ne? Also.
Ja.
Wichtigster Spieler in der Offense? Oh, außer Patrick Mahomes. Niklas, du darfst gerne starten.
Ich darf gerne starten. Dann nehme ich das Nummer 1 Target, glaube ich, diese Saison, was nicht Travis Kelce sein wird. Rashee Rice wird Nummer 1 Target und damit der wichtigste Spieler in der Offense nach Mahomes.
Knobi, du hast dich gerade, warst entgeistert. Was sagst du dazu und wer ist es bei dir?
Ach so. Jenseits.
Ja, okay, aber 1300 ist trotzdem krass.
Ja.
Also, okay. Dafür müssen wir. Man
kann auch ein Take für Saber Worthy machen. Außer Jakob ist jetzt dein. Falls es jetzt dein ist, würde ich dir nicht weg. Okay. Dass er halt eben diese Räume freiräumt für einen Rashee Rice, für einen Travis Kelce, für einen Juju über die Mitte mit seinem Speed, dass der da ordentlich was freimacht. Oh, endlich mal, stellt euch mal vor, wir haben so funktionierendes Short-Yardage-Play, Alter. Oh, so Short-Yardage-Plays, die funktionieren mir geil.
Naja, ihr habt jetzt ja schon Carstens Tier angesprochen. Nein, Spaß ist nicht mein wichtigster Spieler in dieser Offense, aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr, dass er das Roster geschafft hat. Mein wichtigster Spieler in der Offense dieses Jahr wird Kingsley Suamataia sein. Ich glaube, der muss einfach funktionieren. Zumindest darf er nicht schlechter sein als nochmal Donovan Smith, weil wenn das auch nochmal schlechter wird, boah, dann könnten die Tackle-Positionen halt schon ein Problem werden und gerade die Left-Tackle-Position, die dann auch noch den Blindside-Spot von Mahomes oder die Blindside von ihm verteidigt und schützt davor, ist einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube halt auch, dass die Messlatte ja erstens nicht so hoch liegt für ihn. Also Donovan Smith war jetzt letztes Jahr unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Und wenn er da schon ein bisschen mehr geben kann, glaube ich, kann das auch ganz gut werden. Darf halt nur nicht darunter sein. Und gerade bei Rookie-Tacklen hat man ja auch gesehen, dass da ab und zu auch nochmal so eine Growing Pains vorhanden sind. Und deswegen habe ich gesagt, Suamataia ist so ein Key-Spieler einfach in dieser Offense, dass der auch funktionieren muss. Ansonsten wird das, glaube ich, ja eine Herausforderung für Andy Reid und das Play-Calling werden.
Kurze Frage dazu.
Ja.
Ah, denkst du nicht, wenn man jetzt sagt, okay, Rookie-Tackles, ne, brauchen eh mal ein bisschen, dass es dann nicht gerade wichtiger ist, dass ein Javon Taylor sich stabilisiert, dass du halt wenigstens einen Fixpunkt auf den Tackles hast?
Auch das ist sicherlich irgendwo, ich hab mir auch hier aufgeschrieben, eigentlich beide Tackle-Positionen, hatte jetzt aber erstmal Suamataia rausgenommen, hervorgehoben, einfach weil ich denke, dass Taylor sich irgendwo auch ein bisschen stabilisieren wird. Ich glaube jetzt nicht, dass das dieser Elite-Right-Tackle wird. Ich glaube, das Geld, was man ihm gegeben hat, das würde man ihm und aktuell einfach nicht wieder geben wollen. So, ich glaube, die Chiefs müssen es jetzt noch mindestens ein Jahr durchziehen, danach ist es dann wahrscheinlich vorbei, die Geschichte. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber sicherlich könnte man auch so argumentieren, dass Javon Taylor sein Game auch irgendwie so ein bisschen absteppen muss. Ja, kann man beide, sage ich mal, nennen. Wäre ich auch mit beiden okay gewesen. Ja. Juti, dann haben wir es soweit. Ich hoffe, ich werde dann mich ans Schneiden machen demnächst und hoffe, dass da keine Probleme zu hören sind. Wir hatten einige Probleme, falls man die nicht hört, dann nochmal kurz für die Zuhörer. Ja, also mein Internet hat leider nicht so gut funktioniert, deswegen vielleicht hat es geklappt, vielleicht nicht, vielleicht müssen wir uns nochmal treffen. Ich hoffe es nicht. Ansonsten werden wir nächste Woche nochmal einen Podcast dann aufnehmen. Kann ich mir sogar auch ganz gut vorstellen, dass das auch nochmal zu dritt passiert. Ansonsten werden wir aber versuchen, in der Saison dann immer ein Zweierteam auf die Beine zu stellen, dass jeder auch mal so eine kleine Pause bekommt. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Und genau, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, werden da über die Ravens sprechen und über das Spiel und genau, hoffen dann, dass das, vielleicht werde ich ja mich auch noch umentscheiden und dann die Chiefs tippen. Genau, hören uns dann aber nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.